Guten Morgen, Frau Polidori. Was genau macht eine Altersforscherin?
Guten Morgen zusammen. Also eine Altersforscherin untersucht die Medizin des Alterns im Sinne der Alterungsprozesse, welche Mechanismen dafür zuständig sind, dass wir eben älter werden, und auch die Medizin der älteren Menschen. Das heißt, was passiert im Alter, wenn man eine besondere Erkrankung hat oder auch sozusagen gebrechlicher wird? Was sind die Symptome, die dann klinisch ausgeprägt werden und wie man sie natürlich behandeln kann?
Ich unterhalte mich im Radio Siegen Club 100 gezielt mit Menschen, die mindestens 100 Jahre alt sind. Sind so besonders alte Menschen für Sie auch interessant?
Ja, das sind es. Für alle Altersforscher sind 100-Jährige, gesunde 100-Jährige, die sogenannte Superagers, sehr interessante Menschen, indem sie uns zeigen, was die Merkmale der Langlebigkeit sind und auch vielleicht auch, was sie gemacht haben oder welche Biografie und Lebensstil sie gehabt haben, dass das dazu geführt hat, dass sie so gesund und so alt geworden sind.
Das heißt, wir interessieren uns beide für mögliche Parallelen in den Lebensläufen. Gehen wir doch die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Verdächtigen durch. Welche Rolle spielen zum Beispiel gute Gene?
Ja, also die Gene spielen eine große Rolle. In der Regel haben diese gesunde 100-Jährige sehr gesunde, langlebige Kinder. Das uns zeigt natürlich, dass genetisch sie sehr geschützt sind.
Heißt das, die werden allgemein seltener krank, haben ein besseres Immunsystem, seltener Krebs, Schlaganfälle, sowas in der Art?
Genau, und auch sowohl körperlich als auch kognitiv. Wir haben das Glück gehabt, in den 90er Jahren an einem der ersten weltweiten Studien über 100-Jährigen teilzunehmen als Untersucher und noch ich selbst, junge Ärztin in Umbrien, in Italien, wo wir mehrere 100-Jährigen gesehen haben. Und das sind wirklich sehr klare, sehr fitte Menschen, die auch interessanterweise aber auch einen sehr ähnlichen Lebensstil gehabt haben. Nur eben, wie gesagt, es ist heute auch ganz also wissenschaftlich bekannt, dass und basiert, dass sie auch die genetische Ausstattung eine Rolle spielt, eine sehr wichtige Rolle spielt bei diesen gesunden 100-Jährigen.
Für gute Gene kann man ja nun nichts, für seinen Lebenswandel schon. Es mag uns nicht verwundern, dass die 100-Jährigen, die ich bislang treffen durfte, alle Nichtraucher waren und sehr wenig bis gar keinen Alkohol getrunken haben. Wie wichtig sind diese Faktoren?
Das sind sehr, sehr wichtig. Es ist wirklich fast ein Muster bei gesunder 100-Jährigen, die natürlich nicht nur so Lebensstil, Ernährung, Bewegung und so immer wieder zeigt, sondern auch besondere Profile, psychologische auch Profile. Das ist hochinteressant.
Es gibt ja auf der Erde verschiedene Bereiche, wo sich besonders viele 100-Jährige tummeln. Teile von Japan, Costa Rica, Griechenland. Haben Sie diese sogenannten blauen Zonen mit im Blick? Ist da irgendwas besonders auffällig in diesen Regionen?
Ja, also das ist wirklich eine sehr interessante Sache und Phänomen. Also das sind, wie gesagt, nochmal genetische Komponenten sehr wichtig. In der Regel sind das geografische Zonen der Welt, wo die Menschen auch sehr viel unter sich sind und nicht so viel sich nicht mit anderen Bevölkerungen mischen sozusagen. Und deshalb dass diese genetische Prädisposition immer wieder in die Generationen weitergegeben. Auf der anderen Seite gibt es bestimmte Lebensstile, die allerdings auch geografisch spezifisch sind. Also es ist nicht so, dass man pauschal sagen kann, es wird so oder so zum Beispiel eine mediterrane Diät gegessen oder so. Es sind insgesamt gesunde Komponenten im Lebensstil oder Faktoren, Faktoren, die immer wieder so ähnlich sind, aber geografisch und kulturell angepasst. Das ist, was in der allgemeinen Bevölkerung das nicht so einfach macht, diese Blutzoneneffekte sozusagen zu wiederholen, weil wir alle so unterschiedlich sind, auch an Werte und kulturelle Faktoren, die sehr viel und wohl unsere Gesundheitsverläufe beeinflussen.
Sie haben es schon angedeutet, wie fit viele Hundertjährige sind. Das spiegelt sich auch mit meinen Erfahrungen bei denen, die ich bislang getroffen habe. Fit im Kopf und auf den Beinen. Altern diese Menschen einfach langsamer?
Ja, also es gibt Gruppen auch in Amsterdam, in Europa. Köln ist ein Standort der Alternsforschung auf einem ganz besonderen Niveau mit zwei Max-Planck-Institute und einem Exzellenzzentrum CECAT, was sich eben ausführlich damit beschäftigt, mit diesen Merkmalen, biologische Merkmalen der Langlebigkeit. Ja, das sind die Alterungsprozesse oder die Geschwindigkeit, mit der wir individuell älter werden oder altern, ist sehr unterschiedlich. Und es ist so unterschiedlich, dass Sie sich das so vorstellen können, dass sowohl interindividuell, das heißt unterschiedliche Menschen unterschiedlich schnell älter werden, als auch intraindividuell. Das heißt, jeder von uns hat viele Organe und jedem von diesen Organen unterschiedlich schnell älter werden in einer Person. Und sogar jedes Organ hat Areale und Regionen in dem Organ selbst, die unterschiedlich alt werden. Zum Beispiel im Gehirn. Es gibt Areale, die schneller bei bestimmten Menschen älter werden und sich somit mit besonderen Symptomen ausprägen oder Zeichen ausprägen im Alter. Und andere Zonen, die besonders langsam älter werden, so dass man sich das so grob vorstellen kann. Bestimmte Menschen bekommen eher muskuloskeletale Alterungsprozesse, Arthrose oder besonders schnell Osteoporose. Andere haben Knochen, die sehr fit im hohen bis ins hohe Alter sind, aber dafür zum Beispiel vergesslicher sind und so weiter und so fort. Also die Wissenschaft der Mechanismen, wie wir älter werden, ist extrem komplex, weil eben die Geschwindigkeit und die Mechanismen selbst so interindividuell unterschiedlich sind.
Kommen wir noch zu einem anderen Bereich. Es heißt ja immer, der Mensch ist ein soziales Wesen. Das scheint das sehr alt werden ebenfalls zu begünstigen, wenn man sich zumindest nicht einsam fühlt. Den Eindruck hatte ich auch bei den 100-Jährigen, die ich getroffen habe. Die haben alle gesagt, nee, einsam bin ich nicht.
Ja, absolut. Also wenn wir schauen unter 20 Faktoren, die bekannt sind als Risikofaktoren für zum Beispiel eine erhöhte Mortalität, wenn wir das andersrum sehen, die Faktoren, die also ein langes Leben ermöglichen, Hauptfaktor, also der wichtigste, ist nicht alleine sein oder sich einsam fühlen. Also Einsamkeit bzw. einen Partner zu haben, ein soziales Leben, ist ein sehr wichtiger Faktor für die Langlebigkeit. Und das ist bekannt und es gibt damit auch Faktoren der sogenannten Resilienz, die für uns sehr wichtig sind, um ein langes Leben im Gesundheit zu führen, wie zum Beispiel die Generativität, die Selbstwirksamkeit. Und das sind alle Faktoren, die natürlich gesellschaftlich und sozial oder wenn man mit einer Familie wohnt, wenn man Kinder hat, aber vor allem, wenn man Freunde und einen Ehepartner hat oder einen Partner im Leben hat, einen Lebenspartner hat, sehr häufig und sehr solide sich entwickeln. Und das scheint ein sehr wichtiger Faktor der Langlebigkeit zu sein, ja.
Die 100-Jährigen, die ich getroffen habe, hat noch etwas verbunden, aber das knüpft direkt daran an. Die meisten waren nach eigener Einschätzung sehr zufrieden mit ihrer aktuellen Situation und auch mit ihrem Leben. Und die haben auch gesagt, sie hatten eigentlich nie Angst. Da waren Männer, die waren im Krieg an der Front und sagten, ich hatte eigentlich keine Angst.
Ja, und wir sind hier in dieser, wir können uns das so vorstellen, dass die Alterungsprozesse sind nicht etwas, was nur biologisch oder medizinisch geprägt ist. Es ist biopsychosozial. Und die psychosozialen Faktoren sind extrem wichtig und leider unterschätzt und auch nicht so gut untersucht wie die medizinischen Faktoren, wie die biologischen zum Beispiel Faktoren an sich. Ja, also das ist die Dankbarkeit, es ist ein sehr interessantes Phänomen. Auch nicht nur Menschen, die grundsätzlich dankbar sind und generativ und optimistisch und positiv länger leben, epidemiologisch gesehen, sondern es entwickelt sich mit zunehmendem dem Alter, je länger man lebt, auch eine Art Dankbarkeit, die man zum Teil unter Altersmediziner als geriatrischer Paradox bezeichnet. Das heißt, je länger man lebt, besonders bei den positiven Menschen oder Menschen, die eine sehr reiche Biografie haben, entwickelt sich dieses Gefühl, wie schön, ich habe so lange gelebt oder mir geht es gut. Und in der Regel sind die Kinder oder die Familienangehörigen, die sich sehr viele Sorgen machen, wenn plötzlich etwas gesundheitlich vorkommt. Aber diese Menschen an sich haben überhaupt keine Angst oder die sind grundsätzlich dankbar, überhaupt ein bestimmtes Alter erreicht zu haben. Und das scheint ein sehr wichtiger Faktor der Langlebigkeit tatsächlich zu sein.
Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, bei der Religion, beim Glauben, war das in meinen Interviews so eine 50-50-Geschichte. Für die einen war das zentral wichtig, das Wort Gottvertrauen fiel da ganz oft. Es gab aber auch Kandidaten, die gesagt haben, ich war mein Leben lang nicht in der Kirche, ich würde mich jetzt nicht als gläubig bezeichnen. Welche Rolle spielt das nach Ihren Erfahrungen?
Ja, das ist also alles, was sozusagen kein unmittelbares Korrelat in praktischen Anwendungen, wie zum Beispiel Medikamentenpläne oder Lebensstilveränderung oder so, alle diese Faktoren sind wenig untersucht, zumindest weniger untersucht als die biomedizinischen Faktoren. Deshalb können wir nicht so viele gute Studien dazu zitieren, die diese Evidenz führen. Aber mit der Erfahrung langlebige Menschen oder sehr alte, hochbetagte Menschen so viele Jahre untersucht zu haben. Ich kann nur bestätigen, was Sie sagen. In der Regel und insgesamt spielt jetzt nicht unbedingt Religion, aber Spiritualität ist Teil der Resilienz und man kann auch spirituell sein, auch wenn man noch nie in der Kirche war. Was mit Sicherheit eine Rolle spielt, ist diese Art, sich konzentrieren zu können oder einen Fokus im Leben zu haben. Und viele von uns neigen dazu, das so pauschal mit Gott oder Glauben zu identifizieren, ist es aber nicht. Also diese sogenannte Generativität heißt einfach ein Ziel, ein Sinn im Leben zu sehen, was unsere psychologische und Resilienzkräfte mobilisiert und dafür auch uns Lust am Leben schafft. Und das ist auch ein weniger untersuchter, aber mit Sicherheit bedeutender Faktor der Langlebigkeit.
Wer vor 100 Jahren geboren wurde, hatte ja nur eine ganz kleine Chance, 100 zu werden. Wer heute geboren wird, bei dem ist das völlig anders. Ich habe gelesen, eine Wahrscheinlichkeit von 50%, dann 100 Jahre alt zu werden. Wir werden also immer älter in der Breite, aber ja nicht unbedingt in der Spitze. Was denken Sie, warum werden wir nicht 120 oder 150?
Ja, also als wir diese Blue Zone in Italien damals untersucht haben und auch in den 90er Jahren uns mit 100-Jährigen beschäftigt haben, waren zum Beispiel in Italien und auch in Deutschland wenige Tausende 100-Jährigen da. Heute haben wir in Deutschland bekannt, wahrscheinlich auch unterschätzt, so um die 24.000 100-Jährige. Die Tatsache, epidemiologisch gesehen, also in den Bevölkerungsstudien, es gibt Wissenschaftler, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen, wie lange wir leben. Und man muss dabei zwei Sachen unterscheiden, die Lebenserwartung und die Lebensspanne. Die Lebensspanne ist die maximale Länge des Lebens pro Spezies, zum Beispiel für Sapiens sapiens. Soweit wir wissen bisher, ist um die 120 Jahre. Die Lebenserwartung ist ein durchschnittliches Alter, was man erwarten zu leben kann bei der Geburt in der Regel. Und wir sind jetzt bei einem Mädchen, was gerade hier in Köln zur Welt kommt, bei 84, 85 Jahre. Diese Lebenserwartung, durchschnittliche Lebenserwartung tatsächlich wächst, also es wird höher sein, auch in den nächsten Jahren. Aber dass die Lebensspanne sozusagen sich noch erweitern kann oder länger als 120 werden kann, ist bisher nicht bekannt und auch wahrscheinlich nicht möglich, obwohl ganz viele Wissenschaftler sich weltweit damit beschäftigen, mit dieser Frage. Jetzt wichtig ist, weil die Lebenserwartung und die Lebensspanne sich mischen sehr sozusagen, weil wir mit unserem Lebensstil und auch mit Medikamenten unsere Lebenserwartung so viel beeinflussen, es ist dieser reines Älterwerden praktisch unmöglich im Realleben zu sehen. Was wir sehen, und deswegen zurück zu unseren ersten Punkten, die gesunde 100-Jährige zu untersuchen, sind etwas, was wir natürlich sehr gerne beobachten, sehr mit großem Interesse, weil sie uns zeigen können, wie man in der Gesamtbevölkerung vielleicht so eine Lebensspanne erreichen kann. Das heißt, dass die Lebenserwartung ganz nah an die Lebensspanne geführt werden kann. Was das Problem, was wir haben, ist, dass wir nicht so viel Prävention machen, Primärprävention, nicht so aufpassen, dass wir wirklich gesund bleiben, solange wie es geht. Und deswegen ist es ein wunderbarer Triumph der technologischen Entwicklung, dass wir in 150 Jahren die Lebenserwartung verdoppelt haben in den westlichen Ländern, aber leider nicht so mit gleichzeitig die gesunde Lebenserwartung, sodass wir leider jetzt in der deutschen Bevölkerung mit einer 65-jährigen Frau kann erwarten zu leben noch 22 Jahren. Leider 40% von dieser Zeit ist mit Funktionsverlust. Das heißt, wir haben eine große und lange leider auch Pflegebedürftigkeit. Und das ist, wo die Forscher, gerade die Mediziner, sehr aktiv sind, diese Pflegebedürftigkeit klein zu machen, damit die gesunde Lebenserwartung sehr nah an die bekannte jetzige Lebensspanne kommt. Gleichzeitig sind natürlich Untersuchungen unterwegs, um zu schauen, kann man überhaupt diese Lebensspanne, das heißt diese 120 Jahre, die Sapiens sapiens bisher bekannt leben kann, auch noch erstmal bei allen ermöglichen und zweitens vielleicht auch verlängern. Aber da haben wir noch ganz viel zu tun in der Forschung und in der Medizin.
Letzte Frage vor dem Hintergrund dieses ganzen Wissens, was Sie ja auch angesammelt haben. Was denken Sie, wie alt Sie werden oder möchten Sie überhaupt so alt werden, dass man jetzt sagen könnte, Sie könnten auch in den Club 100 aufgenommen werden?
Ja, also sagen wir mal so, ich denke, solange die Lebensqualität stimmt, dann ist ein langes Leben eine wunderbare Sache. Und ja, natürlich möchte ich jetzt, wenn ich mich so sehe, und ich muss auch sagen, ich lebe so oder versuche so zu leben, dass ich auch entsprechend fit bin und vielleicht auch fit bleiben kann, auch mit guten Genen. Hoffen wir und auch viel Glück. Es ist aber eine große ethische Frage, denn es sind sozusagen große ethische Implikationen bei dem Langleben und auch sozioökonomische Implikationen und natürlich bei den genetischen Manipulationen oder auch a priori Entscheidungen, wie lange man leben sollte, kommen wir in das Thema Autonomie und selbstbestimmtes Leben, wo wir natürlich sehr persönliche Faktoren auch mit aufnehmen sollten. Insgesamt, denke ich, ist ein langes Leben auch nach der Rente zum Beispiel, so wie unsere Gesellschaft jetzt strukturiert ist, was nicht gesagt ist, dass das einzige und die einzige Möglichkeit ist zu leben. Nach der Rente kann man wieder ein sogenanntes, nach dem lebenslanges Lernen, auch vielleicht etwas Neues beginnen, wenn man fit ist, auch der Gesellschaft beitragen, bei der Herausforderung, die wir so geprägt haben, in den Familien helfen, Schulen, Institutionen, Einrichtungen, ehrenamtlich. Es gibt eine Menge an Sachen zu tun, die man auch im Alter wunderbar erfolgreich machen kann, unabhängig davon, wie weise, also die Weisheit, die man mit dem Alter erreicht, auch ein Schatz ist für die Menschheit, die man unbedingt und den man unbedingt nicht unterschätzen sollte.
Frau Polidori, das war alles hochinteressant. Wir machen das folgendermaßen. Tragen Sie bitte in Ihren Kalender ein, 26. Februar 2075. Da telefonieren wir einfach nochmal miteinander und gucken, was aus uns geworden ist.
Machen wir so.
Vielen Dank. Grüße
Danke
nach Köln.
Ihnen.